Genau. Das ist ja ziemlich am Anfang vom Matthäusevangelium. Und im Matthäusevangelium, das fängt ja für uns heute ziemlich langweilig an. Da gibt es erstmal diese ganze Liste von der Abstammung von Jesus und so. Und ich stelle mir vor, was wäre, wenn wir zum allerersten Mal die Bibel lesen würden und so das Matthäusevangelium lesen würden. Okay, wir würden diese Liste von den ganzen Vorfahren von Jesus lesen. Und dann würden wir so ein bisschen lesen über seine Kindheit, wie er als Flüchtling nach Ägypten musste, wieder zurückkam und dann irgendwann als 30-Jähriger vom Teufel versucht wurde nach seiner Taufe. Und dann heißt es von Jesus, dass er dann anfing zu predigen, als er 30 war, in Galiläa. Und da schreibt Matthäus gar nicht viel drüber, was er gepredigt hat. Er sagt einfach nur, Jesus predigte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist gekommen. Das ist alles, was wir bis dahin von Jesus wissen. Das war seine Predigt. Und danach beruft er seine ersten Jünger. Und danach kommen wir zu dieser Bibelstelle, zu den Seligpreisungen. Fängt in Matthäus 5 an. Also Jesus hatte ganz viel geheilt und immer das gepredigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist gekommen. Und eine riesen, riesen Menschenmasse kam zu Jesus. Also es heißt so, aus der ganzen Region, aus Galiläa und drumherum, sogar noch aus anderen Ländern, Gebieten, kamen Leute, um Jesus zu hören und um geheilt zu werden. Und ich kann mir so vorstellen, dass seine Jünger sich immer so gefragt haben, okay, das ist so cool, es werden Leute geheilt und dieser Mensch hat echt Kraft von Gott, da ist echt was los. Und aber wir wissen gar nicht, was er wirklich von uns will. So, was ist seine Botschaft? Bis jetzt war seine Botschaft nur, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist gekommen. Also was will dieser Jesus von uns? Wir sind doch seine Jünger, wir sind seine Schüler. Was sollen wir jetzt eigentlich machen mit unserem Leben? Und genau in diese Situation, in dieser Situation steht dieser Bibeltext heute Morgen. Da heißt es, Matthäus 5, Vers 1, als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann geht's los. Glückselig, die Armen im Geist und so weiter. Das heißt, es war ein ganz, ganz besonderer Moment für diese Jünger. Okay, Jesus stieg jetzt auf diesen Berg und vorher hat er ganz viel Wunder getan und generell gepredigt. Aber jetzt, und Matthäus schreibt das so schön ja, Jesus tat seinen Mund auf, da kam richtig die Spannung merken, irgendwie so, okay, jetzt geht's los. Jetzt wird Jesus das erste Mal lehren und zeigen, worum es wirklich geht. Und Jesus macht was absolut Radikales, indem er die sogenannten Seligpreisungen raushaut. Er hätte ja auch sagen können, sich erstmal selber vorstellen können und sagen so, ey, ich bin Jesus und dies und das ist meine Agenda und wenn ihr mitkommt, dann werdet ihr dies und das tun und so und das müsst ihr unterschreiben, um zu mir dazu zu gehören oder so. Aber gar nichts, sondern Jesus bringt diese Seligpreisung. Ist ein altes Wort. Ich habe lange überlegt, ob man dafür ein besseres Wort finden kann. Ich habe keins gefunden. Das Beste, was mir eingefallen ist, war vielleicht Glücklichkeitsdefinition. Aber hört sich auch nicht so gut an. Deshalb bleiben wir bei den Seligpreisungen. Beatitudes ist auch nicht besser. Ist auch so ein altes lateinisches Wort. Genau. Also Jesus kommt mit diesen 8 insgesamt Seligpreisungen, die wir gerade geredet haben. Und jede dieser Seligpreisungen ist gleich aufgebaut. Es heißt immer, glückselig sind die so und so, Komma, denn, und dann kommt eine Begründung. Das heißt, jede dieser Seligpreisungen beschreibt einen Charakterzug von einem Menschen, der selig ist, der glücklich ist. Und dann gibt es noch eine Begründung, warum dieser Mensch glücklich ist. Und das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, total radikal, weil Jesus definiert hier neu, was Glück ist. Wir sind aufgewachsen hier in Deutschland, in der Kultur oder vielleicht andere auch in einer anderen Kultur, aber jede Kultur definiert, was Glück ist und wonach es gut ist zu streben. Der Mensch strebt immer nach dem Glück und das wird uns in Deutschland und in jeder Kultur ganz tief durch Schule, durch Familie vermittelt, was ist Glück, wonach lohnt es sich zu streben in deinem Leben. Wenn man hier in Deutschland sieht, ist es ganz, ganz sicherlich der Wohlstand. Von klein auf wird uns beigebracht, hey, wenn du viel Geld hast, geht's dir gut. Wenn du glückliche Beziehungen hast oder nicht so viel Pech hast im Leben, dann geht's dir gut. Wenn du nicht viele Tränen vergießt, dann geht's dir gut. Das ist so das, was die Welt uns sagt, die Definition von Glück. Und es ist so radikal anders, was Jesus lehrt, wer glücklich ist. Und man muss sich das vorstellen, damals in Israel waren all die Schriftgelehrten und tief religiöse Menschen, die echt dachten so, wow, wir können Gott richtig was bringen. Wir sind super, wir sind Israel. Ich meine, Gott hat uns auserwählt vor all den Nationen. So Gott ist mit uns und wir geben unser Bestes, um Gott zu gefallen. Und man kann sich so richtig vorstellen, da war ganz, ganz viel Stolz vor Gott. Und da kommt jetzt Jesus rein und sagt das, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also man könnte sagen, glückselig, man könnte sagen, glücklich oder glücklich zu schätzen sind die Armen im Geist. Oder die Welt würde vielleicht sagen, zu beneiden sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das muss die Menschen damals so aufgerüttelt haben, weil das so radikal ist, was Jesus da gesagt hat. Er sagt nämlich, okay, es kommt nicht mehr an, vor Gott viel zu haben, sondern es kommt darauf an, vor Gott nichts zu haben, arm zu sein im Geist. Und das ist ein krasser Anspruch, den Jesus hier hat. Denn er sagt, im Umkehrschluss bedeutet das, wer nicht arm im Geist ist, der hat das Reich der Himmel nicht. Der kann nicht an meinem Reich teilnehmen. Was bedeutet das, arm zu sein im Geist? Habe mich das gefragt und irgendwie keine direkte Antwort gefunden. Und dann fiel mir aber ein, Jesus hat nicht nur Worte gemacht, sondern alles, was Jesus gelehrt hat, das hat er auch gelebt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo in Jesus' Leben kann man das sehen? Wie sah das bei ihm aus in seinem Leben, dass er arm war im Geist? Und mir sind so drei, vier Sachen aufgefallen in Jesus' Leben, wie er arm war im Geist, die ich mit euch teilen will. Nummer eins, Jesus vertraute nicht auf seinen Verstand oder auf seinen Intellekt. Also er war arm im Geist. Als Jesus kurz vorher hier in Matthäus 4 vom Satan versucht wurde in der Wüste und Satan durch verschiedene Sachen, durch Ruhm und Ehre, Jesus versuchte auf die Probe zu stellen, kam Jesus nicht mit seinen eigenen Ideen und sagte Satan so seine eigenen Gedanken oder so, warum Satan jetzt falsch ist, sondern Jesus kam mit dem Wort Gottes. Er nahm Bibelstellen aus dem Alten Testament und sagte Satan sie und sagte, aber Gott hat gesagt, dies und dies und dies. Und so schlug er den Satan in die Flucht, sodass der Satan gehen musste. Das heißt, selbst Jesus kam nicht mit eigenen großen Ideen, sondern er kam einfach mit dem Wort Gottes, um seine Feinde, um den Satan in die Flucht zu schlagen. Und Jesus lebte ganz, ganz tief in diesem Wort. Ich meine, er war Sohn Gottes. Wir könnten sagen, okay, Jesus war Sohn Gottes und er hat den Heiligen Geist. Der hat doch die Bibel gar nicht mehr nötig. Ich meine, könnten wir so sagen. Aber Jesus hat ganz, ganz tief im Wort gelebt und das Wort geliebt. Er wusste immer wieder, auch als er später ans Kreuz nach Jerusalem ging, okay, jetzt gerade erfülle ich das, was schon längst viele Jahrhunderte vor mir geschrieben worden ist über mich und was Gott über mich gesagt hat. Und das hatte einen Einfluss auf die Menschen um ihn herum, weil Jesus hier total erlebt hat, dass das stimmt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 21, da steht von Jesus, 1, Vers 22, sorry, dass die Menschen sehr über seine Lehre erstaunten, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, Jesus, weil er so tief in Gottes Wort verankert war und so tief nicht auf seine eigene Weisheit vertraute, sondern auf Gottes Wort und auf die Kraft des Wortes Gottes, als der geredet hat, danke Ulrike, als der geredet hat, war da eine Kraft drin. Und das haben die Menschen gemerkt. Die Menschen merkten, okay, das ist nicht einfach jemand, der sich Gedanken gemacht hat, sondern das ist jemand, der die Worte Gottes redet. Und arm im Geist zu sein, heißt auch heute für uns, uns nicht auf unseren Verstand oder auf unseren Intellekt zu verlassen. Liebe Schüler, das heißt nicht mehr, dass ihr jetzt nicht mehr in die Schule gehen müsst, es tut mir leid. Wir sollen unseren Verstand schon gebrauchen, aber uns nicht drauf verlassen. Und in unserer Gesellschaft, gerade hier in Europa, im griechisch geprägten Europa, hat unser Verstand so einen hohen Stellenwert und ist oft so ein Götze und auch ein Hinderungsgrund in unserem Glaubensleben. Wir müssen unseren Verstand demütigen unter das Wort Gottes. Nicht wir stehen über dem Wort Gottes, sondern das Wort Gottes steht über uns. Ich habe einen Mensch, der mir sehr, sehr nahe steht, eine junge Frau, die eine Nachfolgerin von Jesus, und die hat Lehramt studiert und hat dann irgendwann überlegt, noch Religion auch als Lehramt zu studieren, und bekam dann die ganzen hohen, tollen Gedanken mit, die so in der Uni gelehrt werden über Jesus und über das Wort Gottes und dass das alles nicht so richtig ist und dass Jesus nur ein guter Mensch war und so. Und die kam total ins Schleudern und konnte irgendwann nicht mehr glauben, dass dieses Wort wirklich Wort Gottes ist. Und wir haben für sie gebetet und gerungen. Und irgendwann hat Gott dieses Wunder getan und ihr einfach wieder dieses Vertrauen geschenkt. Und diese Herzensentscheidung, okay, auch wenn ich nicht alles hier drin verstehe, aber ich will meinen Verstand dem Wort Gottes unterordnen. Und das ist was, zu dem Gott uns ruft, unseren Verstand dem Wort Gottes unterzuordnen. Und ich sage nicht auszuschalten, unseren Verstand. Gott liebt es, wenn wir forschen in seinem Wort und verstehen wollen, aber unterzuordnen. Was wäre das für ein Gott, wenn wir ihn mit unserem Verstand komplett begreifen könnten? So einem Gott will ich nicht dienen, weil er wäre so klein, dass er in meinen kleinen, dummen Kopf reinpasst. So einem Gott will ich nicht dienen, sondern Gott muss größer sein als unser Verstand. Und Jesus ruft uns, einfach seinem Wort zu vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen, einfach ihn beim Wort zu nehmen. Ich habe mal in so einem Buch gelesen, da ging es um den Unterschied zwischen jüdischem Denken und griechischem Denken. Und das griechische Denken ist ja sowas, wo unsere Kultur sehr geprägt ist davon, von Logik, alles muss Sinn machen und wir müssen alles verstehen. Und in dem Buch hieß es, wenn der Grieche ein Problem in der Bibel sieht, dann grübelt er darüber und sagt, ah, das kann doch nicht sein, wie kann man das erklären, wie kann das in meinen Kopf passen. Aber wenn der Jude ein Problem in der Bibel sieht, der betet einfach an und fällt vor Gott auf die Knie und sagt, Gott, boah, so groß bist du, das passt in meinem Kopf nicht zusammen, du bist größer als mein Kopf, ich preise dich. Und das ist was, zu dem Gott uns ruft, und das ist so radikal, wenn man das macht. Wenn man in dieser Welt aufsteht und sagt, hey, ich glaube einfach an dieses Wort Gottes. Ich glaube, dass Gott mich versorgt. Ich glaube nicht, dass meine Versicherung oder mein monatliches Einkommen oder so letztendlich mich versorgt, sondern ich glaube, dass Gott der ist, der mich versorgt und mein Leben in der Hand hält. Und das gilt für ganz, ganz viele andere Lebensbereiche. Und das, ja, ist eine Bedeutung davon, arm im Geist zu sein, mein Verstand echt vor Gott hinzulegen und sagen, Gott, ich muss dich nicht verstehen, aber ich will dich anbeten und ich will dich lieben und ich will deinem Wort vertrauen. Und das machte Jesus selber so. Ich glaube, am Kreuz schrie Jesus zu Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus stellte eine Frage nach dem Warum. Anscheinend wusste er es in dem Moment selber nicht oder konnte das nicht mehr greifen, so warum Gott jetzt nicht mehr da war. Aber er ging mit seinen Fragen zu Gott und vertraute Gott und ordnete seinen Verstand unter. Nummer zwei, wie Jesus arm im Geist war. Ich habe es mal so gesagt, Jesus machte nicht viele Pläne. Wenn man mal so ganz genau liest, was Jesus so mit seinen Jüngern gemacht hat, und sich das so vorstellt, wirkte Jesus manchmal sehr, sehr naiv, würde ich sagen. Beispiel Speisung der 4000. Jesus geht da auf so einen Berg in die Wüste und diese 4000 Leute oder 4000 Männer waren es, glaube ich, nur, ne, plus Frauen und Kinder noch, kommen da in die Wüste und Jesus lehrt sie, Jesus heilt und tut alles. Das heißt, Jesus macht da eine Konferenz in der Wüste und alle Leute kommen. Und dann heißt es in der Schrift, und am dritten Tag war dann plötzlich das Problem da, okay, es gibt gar nichts zu essen hier. So, und Jesus tat dann dieses Wunder. Aber heute würden wir doch sagen, ey Jesus, hallo, du machst da eine Konferenz, lädst da alle in die Wüste ein. Du musst dir doch vorher mal Gedanken machen, wie das läuft hier. Du musst da ein Team aufstellen, das dann die Küche macht und so und ein Budget locker machen. Du kannst doch nicht einfach Leute da einladen. So, aber Jesus tat das. Jesus tat das und erlebte Gottes Herrlichkeit. Oder beim Passamahl, als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem ging, als er getötet wurde dann auch. Jesus ging nach Jerusalem und Jerusalem, das war wie, ich glaube, Silvester in Berlin. So alle Hotels ausgebucht, da gibt's nichts mehr so. Und Jesus plante nicht vorher, so wo sollen wir das Passamahl halten? Sondern er vertraute Gott einfach, dass Gott einen Weg öffnen würde. Und das tat der Vater auch. Der Vater gab dann das, genau, wo sie dann das Passamahl feiern sollten. Und das tat Jesus nicht und das ist wichtig, weil er faul war. Ich sage nicht, wir sollen, dass ich jetzt heute Nacht mal ausschlafen soll und dann gucken, ob morgen früh mich Gott weckt und dann vielleicht zur Arbeit gehen soll oder so. Das meine ich nicht. So, aber das tat Jesus, weil Jesus ganz anders lebte, weil er Tag für Tag in so einer engen Gemeinschaft mit dem Vater lebte, dass er nur das tun konnte, was Gott im Himmel tat. Johannes 5, Vers 19. Johannes 5, Vers 19. Da sagt Jesus, der Sohn, also ich, Jesus, kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Merkt ihr, wie arm Jesus war im Geist? Dass er all seine Pläne hingelegt hatte als Sohn Gottes und gesagt hat, hey, ich kann nicht mehr hingehen, wo ich will. Ich kann nur das tun, was ich jetzt gerade den Vater tun sehe. Ich kann nur das denken, was ich jetzt gerade den Vater denken sehe. Und das ist eine Einladung, eine ganz, ganz radikale Einladung. Und ich wünsche mir so sehr für mich und für uns alle, viel, viel mehr darin zu leben und in dieser Herzenshaltung zu leben. Gott, was tust du heute? Was ist heute auf deiner Agenda? Was willst du heute tun? Und das ist manchmal ganz, ganz anders, als unsere Pläne das sind. Und Gott ruft uns zu diesem Leben, unsere Pläne aufzugeben. Mir tut das weh manchmal, auch wenn ich junge Nachfolger von Jesus höre, so 18-, 19-Jährige, die gerade vielleicht mit der Schule fertig sind oder so und die ihr ganzes Leben schon irgendwie durchgeplant haben. So, ja, danach studiere ich da und danach mache ich noch den Betriebswirt da und dann mache ich das und dann baue ich ein Haus und so. Die schon einen ganzen Plan haben für ihr Leben. Nichts gegen Wünsche oder so. Aber wir müssen uns fragen, jeder von uns, darf Gott da eigentlich reinreden? Haben wir unsere Pläne eigentlich vor ihm hingelegt? Vielleicht will Gott ganz was anderes. Vielleicht will er, dass wir nach Afghanistan gehen. Vielleicht will er, dass wir unsere kranke Mutter pflegen und einen ganz einfachen Job haben. Wir wissen es nicht. Aber wir sind berufen, so wie Jesus, das Gott hinzulegen und nicht große eigene Pläne zu machen, sondern mit Gott ins Ungewisse zu gehen. Und da, auch da gilt die Verheißung. Glückselig die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn wir diesen Schritt tun und so wie Jesus unsere Pläne hinlegen, dann erleben wir, wie das Reich der Himmel kommt. Vor 2 Jahren rief Gott meine Frau und mich in so ein Stammesgebiet vom unerreichten Stamm, wo es bis dahin wussten wir noch von gar keinem einzigen Nachfolger von Jesus unter diesen 170.000 Menschen. Und Gott rief uns dahin und sagte, geht. Und ich wusste nicht, wie ich da arbeiten sollte oder wie wir wohnen sollten, aber wir gingen und so Schritt für Schritt gab dann Gott alles. Und ich werde es nie vergessen, eines Tages, als wir dann schon da wohnten und hatten immer gebetet so, dass Gott uns zu den vorbereiteten Leuten führt. Und eines Abends war ich unterwegs, wollte einen Sessel für meine Frau besorgen und gehe in so einen Laden, der so für Sessel halt zuständig ist und so Polster macht. Und gehe da rein und rede ein bisschen mit dem und sage, ich baue einen Sessel und der hatte keinen. Und plötzlich redet dieser Mann mit mir und nimmt mich zur Seite und sagt, hey, bist du Christ? Und meinte so, ja, na klar. Dann meint er zu mir, ja, ich auch, ich folge Jesus nach. Im Stamm, wo wir von keinem einzigen Nachfolger von Jesus wussten. Und es ist so schön, von Gott da reingeführt zu werden, in das, was er tut, in das größere Bild. Wenn man selber keine Pläne hat, sondern merkt, wie Gott einen gebraucht und wie Gott das segnet, wenn wir unsere Pläne aufgeben. Noch eine Sache, eine lasse ich weg, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Noch eine Sache, wie Jesus geistlich arm war, ist, dass er seinen Willen ganz dem Vater hingab. Ich habe mal mich mit einem Moslem unterhalten in Nordafrika. Der hat einen ganz, ganz scharfen Intellekt, viel schlauer als ich. Ein junger Mann, vielleicht um die 20, studierte Medizin. Und der guckte immer die so Videos, wo irgendwelche islamischen Prediger so zeigen, warum Jesus nicht Gottes Sohn war und alles Mögliche. Und der hatte immer Argumente ohne Ende. Hab echt geschwitzt, wenn ich mit dem geredet habe. Irgendwann hat er, also er ist noch nicht zu Jesus gekommen inzwischen, aber Gott ist am Wirken in seinem Leben. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der sagte irgendwann im Gespräch zu mir, als wir wieder im Café saßen und am Diskutieren waren, weißt du was, Simon, in der Bibel steht, dass Jesus gar nicht ans Kreuz gehen wollte. Ich sag so, was, wie kommst du denn da drauf? So, na, hier gibt's zwar diesen Vers und der steht in Lukas 22, Vers 42. Jesus im Garten Gethsemane, sagt er, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und da sagte mein Freund dann so, siehst du, Jesus, der wollte gar nicht ans Kreuz gehen. Der wurde von Gott gezwungen und so. Und deshalb kann deine Religion überhaupt nicht richtig sein. So, das war dann so sein Argument. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Was antwortet man da drauf? Und in dem Moment konnte ich ihm nichts Gutes drauf antworten. Aber was das in mir gemacht hat, über diese Stelle nachzudenken, ist, dass Jesus wirklich seinen Willen total dem Vater hingab. Anscheinend war hier in dieser Situation, gab es einen Willen von Jesus weiterzuleben. Vielleicht sagt man, dass das ein normaler Überlebensinstinkt war oder so, würden wir heute vielleicht sagen. Aber Jesus legte diesen Willen hin und sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner Vater. Und dann trank er den Kelch, den Gott hatte, und ging ans Kreuz für uns. Und so gab Jesus, der Sohn Gottes, seinen Willen hin und wurde willenlos auf eine gute Art und Weise, weil er den Willen Gottes annahm. Und so ruft uns Gott heute, unseren Willen hinzulegen. Und ich glaube, das bedeutet das, arm zu sein im Geist. Zu sagen, hey, ich lege meinen Willen vor dich hin, Gott. Ich lege meine Pläne hin, weil ich will dein Reich kommen sehen. Ich will diese Verheißung sehen, die du mir versprochen hast, dass den Armen das Himmelreich gehört. Noch einen Vers habe ich in Lukas 23, Vers 46. Nochmal der, wo Jesus am Kreuz hing und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Also Jesus fing seinen Dienst an und lehrte, hey, seid arm im Geist. Und sein Dienst endete so, dass er selber seinen Geist komplett in die Hände Gottes gab. Das ist so stark an Jesus, dass er nicht einfach nur Worte macht und sagt, mach doch mal, sondern dass er selber alles vorgelebt hat, zu dem er uns ruft. Und das war bei ihm so eine Leidenschaft, so eine Liebe für uns, dass er sagte, ja, sogar bis zu diesem Ort, wo ich meinen Geist komplett abgebe und komplett Gott hinlege, will ich gehen. So getrieben war Jesus von der Leidenschaft und von der Liebe zu Gott. Und das ist der Anspruch, den Jesus hat. Ich wünschte mir was Einfaches, heute Morgen predigen zu können, aber das ist der Anspruch, den Jesus hat an uns. Hey, leg dein Leben hin. Gib deinen Willen ganz mir, sagt Jesus. Bist du bereit, so wie ich, in den Tod zu gehen? Bist du bereit, alles loszulassen, deinen ganzen Willen hinzulegen? Und wenn wir das sind, und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder und wieder neu treffen müssen, dann werden wir erleben, so wie Jesus erlebt hat, was es heißt, dass unser das Reich Gottes ist. Jesus ging diesen krassen Weg bis ans Kreuz und jetzt ist er König dieses Reiches der Himmel. Er ist König und er wird wiederkommen, er wird auf dieser Erde regieren, er wird im Himmel regieren, er wird angebetet werden. Und so ist auch mit uns, wenn wir unser Leben ganz hingeben, wir werden nicht König werden. Der Platz steht nur Jesus zu. Aber wir werden auch nicht so leiden wie Jesus. Das konnte nur er tun. Aber wir werden mit ihm herrschen und wir werden mit ihm in seinem wunderbaren Reich wohnen. Und so gibt es heute Morgen drei Gruppen eigentlich hier in diesem Raum, zu denen Jesus was reden will. Die erste Gruppe sind die Menschen, die das getan haben in ihrem Leben, die gesagt haben, Gott, ich gebe dir meinen Willen und meine Pläne und meinen Intellekt, ich gebe dir das. Und die das Tag für Tag leben und die immer mal wieder fallen und immer wieder Probleme haben, aber die das Tag für Tag in Treue leben. Und wenn du das bist, dann sagt Jesus dir einfach, hey, mach weiter so, geh weiter diesen Weg der Treue. Und dann gibt es vielleicht andere hier heute Morgen, die das noch nie getan haben, die noch nie ihren Willen, ihre Pläne, ihr Leben Gott hingelegt haben und noch nie arm im Geist geworden sind. Und da ruft Jesus dich heute Morgen und sagt dir, hey, gib mir heute Morgen dein Leben. Ich habe das Versprechen für dich, dass wenn du mir dein Leben gibst, dann wird das Himmelreich dir gehören. Dann wirst du mit mir leben in Ewigkeit. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe, das sind die, die das mal getan haben, die ihr Leben mal Gott hingelegt haben, aber vielleicht eingeschlafen sind und vielleicht haben sich Sachen eingeschlichen, wie wir doch wieder für uns selber leben. Und das ist für jeden Nachfolger von Jesus eine ständige Gefahr, dass wir doch wieder unseren Willen in unsere Hand nehmen. Und da sagt Jesus dir, hey, erneuere diese erste Liebe, gib mir wieder alles, leg wieder alles hin. Und die Verheißung ist, dass wenn wir das tun, dass uns das Reich Gottes gehören wird. Das heißt, Gott wird herrschen in unserem Leben und durch unser Leben. Unser Leben wird ein Segen sein. Er wird regieren und sich um alles kümmern. Amen.